Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen. In Bayreuth sind heute gleich zwei lang erwartete Programmpunkte über die Bühne gegangen. Michel Friedmanns erst zu, dann ab, dann wieder zugesagte Rede zum 150. Jubiläum der Richard-Wagner-Festspiele und eine Rienzi-Premiere. Und so eine gab es auch in Salzburg. Da stand heute Bizets Carme auf dem Plan. Eine neue UNESCO-Welterbestätte gibt es außerdem seit heute in Deutschland. Dieser Sonntag ist natürlich überschattet von Entsetzen, Trauer und Wut über den mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag beim Christopher Street Day in Berlin. In der vergangenen Nacht ist dabei eine Person gestorben, 29 Menschen wurden verletzt. Dieter Nürnberger über einen von Stille, aber auch von Solidarität und Mut geprägten Tag in der Hauptstadt.
Auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor fand am Nachmittag eine vom Organisationsteam des Christopher Street Day Berlin veranstaltete Trauerkundgebung statt. Hunderte sind gekommen. Die schrecklichen Ereignisse der Nacht sind präsent. Hunderttausende waren am Samstagabend im Berliner Tiergarten am Feiern, bis gegen 22 Uhr der gesamte Veranstaltungsbereich plötzlich geräumt werden musste. Ein mutmaßlich islamistischer Attentäter hatte einen Kleintransporter in eine Menschenmenge in der Nähe des Camperplatzes gesteuert. Eine Tote und fast 30, zum Teil schwer verletzte Personen. Auch Jürgen, ein 50-jähriger Berliner, war in der Nacht zuvor dort unterwegs gewesen, nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt. Bei der Trauerkundgebung am Brandenburger Tor ist er den Tränen nah.
Ich habe eigentlich mich erstmal nur gewundert, dass so viel Polizei und Krankenwagen Richtung Festmeile gefahren sind. Und dann kamen schon Freunde, die dann gesagt haben, hast du schon gehört? Alle haben ihre Handys rausgeholt, alle sind irgendwie zu Stein erstarrt. Und weil wir vor einer halben Stunde noch an der Stelle waren, wo das passiert ist. Und ja, ich musste hierher kommen, weil ich auch ein Zeichen setzen will, dass wir uns eben nicht unterkriegen lassen. Natürlich in tiefer Trauer für die Opfer und deren Familien, aber hauptsächlich halt, um zu zeigen, nein, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind da, wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir gehören einfach dazu.
Einige haben Regenbogenfahnen oder auch Plakate mitgebracht. Gegen den Hass steht darauf. Oder auf einem anderen auch nur ein Wort: Trauer. Die 71-jährige Franzis kommt mit einer Sonnenblume vorbei. Sie liebt Frauen und hofft, dass ein Gemeinschaftsgefühl irgendwie Halt geben kann.
Jetzt müssen wir uns erstmal festhalten und trösten. Heute Morgen und übermorgen sicherlich auch. Und gucken, dass wir bei Kräften bleiben.
Der Anschlag hat die Stadt und die queere Community schwer erschüttert. Später am Nachmittag besucht Bundeskanzler Friedrich Merz einen Gottesdienst für die Opfer des Anschlags in der Marienkirche. Der Bundeskanzler fuhr danach zum Anschlagsort im Berliner Tiergarten und legte dort mit anderen Politikern aus Bund und dem Land Berlin bei strömenden Regen weiße Blumen nieder.
Wir werden die Freiheit unserer Gesellschaft verteidigen. Darauf können sich alle verlassen. Wir sind mehr, wir sind stärker und wir halten in unserem Land zusammen. Das ist das Wichtigste in einer so schweren Stunde.
Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigt sich bestürzt. Er sagte im nordrhein-westfälischen Hamm:
Diese Tat ist ein Angriff auf unsere offene Gesellschaft, auf unsere Art zu leben und zusammenzuleben.
Der mutmaßliche Attentäter konnte in der Anschlagsnacht fliehen. Die Sicherheitsbehörden fahndeten den ganzen Tag nach ihm. Am Abend dann die Nachricht, dass Abdul B., ein 21-jähriger in Berlin geborener deutscher Staatsbürger mit libanesischen Wurzeln, gegen 18 Uhr in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Spandau ausfindig gemacht werden konnte. Der Terrorverdächtige Abdul B. wurde dabei erschossen. In einem Video äußerte sich Florian Naht, der Sprecher der Berliner Polizei, vor Ort.
Der Tatverdächtige ist hier mit einer Stichwaffe bewaffnet auf die Kräfte zugelaufen. Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
Die Behörden stehen auch in der Kritik, weil im Vorfeld keine Hinweise auf die Tat erkannt wurden. Abdul B. war Sicherheitskreisen zufolge längst als Sympathisant der Extremistenmiliz Islamischer Staat bekannt und wurde als Gefährder geführt. Er war bereits wegen Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Allerdings auf Bewährung. Er wurde erst im Mai dieses Jahres aus der Haft entlassen.
Dieter Nürnberger hat die Ereignisse des heutigen Sonntags zusammengefasst. Aber wie geht es den Menschen der queeren Community mit dem Erlebten? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit der Berliner Entertainerin, Drag Queen und Aktivistin Gloria Viagra gesprochen, die gestern noch beim CSD in Berlin aufgelegt hat. Guten Abend, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Schönen guten Abend an alle.
Wie haben Sie die gestrige Nacht und dann den heutigen Sonntag erlebt?
Ich wohne relativ in der Nähe und habe dann, also ich war schon zu Hause und habe dann aber die Feuerwehr gehört und wusste, irgendwas ist im Gange. Also ich wusste es sofort und als ich dann die Nachrichten bekommen habe, die ersten Anfragen, ob es mir gut geht aus aller Welt und sowas. Und also das war so, es war einfach ein wunderschöner Tag. Also es war eine ganz ausgelassene Stimmung. Es war wirklich ein schöner CSD, mal wieder auch viel politisch und viel Freude und sowas und dann irgendwie diese Nachricht und zu wissen und nicht zu wissen, wer betroffen ist und einfach auch wieder so Angst zu haben, wer war es diesmal, wird da gleich wieder Stimmung gemacht, kurz vor den Wahlen und sowas, es war einfach so viel und mir standen wirklich jedes Mal die Tränen in den Augen und das war halt noch eine Frage, ob ich noch einen Auftritt habe am Abend, ob die Partys überhaupt stattfinden, ob die Show stattfindet. Ich hatte einen Song vorbereitet, der überhaupt nicht passte. Das war klar, dass das nicht geht und so. Es war viel Fragezeichen. Gott sei Dank kam ein Freund vorbei, dass wir uns so gegenseitig ein bisschen gestützt haben. Man macht schon viel mit einem. Also es lässt einen natürlich, es wird auch weiterhin noch viel mit uns machen. Das ist die Frage, wie wir da weiterhin mit umgehen.
Ja, wie hat sich das heute im Laufe des Tages entwickelt am Sonntag in Berlin? Wie haben Sie die Stimmung in der queeren Community erlebt?
Eben drum. Also wir haben dann gestern Abend noch diesen Auftritt gemacht und ich habe dann einfach das Lied geändert und habe noch eine Ansprache gehalten und einfach auch nochmal ein Zeichen zu setzen, dass wir eben uns nicht davon einschüchtern lassen oder auch uns alles verbieten lassen, sondern im Gegenteil. Ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen, dass wir weiter feiern, dass wir weiter sichtbar sind, dass wir weiter laut sind. Und eben genau das ist das, was den Faschos, sei es von AfD oder Islamisten, halt am wenigsten gefällt, wenn wir da sind, wenn wir sichtbar sind und uns nicht einschüchtern lassen. Ich glaube, dass im Moment noch die Bestürzung und die Trauer sehr groß ist. Ich denke aber einfach, dass es ganz wichtig ist, sich davon nicht zu übermannen, überfrauen lassen und daraus auch nochmal unsere Wut zu schöpfen und auch wirklich daraus auch jetzt was zu machen und wirklich auch nochmal auf den Tisch zu hauen. Also ich, gerade wenn ich Merz und Dobrindt höre und so, tut mir leid, ich finde das Heuchler, ich finde es verlogen, wer vorher also die queere Szene lächerlich macht, von einem Zirkuszelt redet und irgendwie ein Sonderregister für Transmenschen fordert. Also Frau Wagen, die irgendwie die Hilfe für Lambda, das einzige bundesweite Jugendnetzhilfewerk, die komplette Förderung einstellt. Sowas macht was Leuten. Sowas macht Leute zu freiwillig, wenn man sagt, die Leute sind irgendwie blöd, die verdienen es nicht oder sonst was. Also die Stimmung kommt nicht nur von ungefähr. Und ich denke aber auch unsere Community, wir müssen jetzt zusammenstehen, wir müssen das einfordern, wir müssen für uns, also CSD kann nicht nur einmal im Jahr sein, sondern es muss wirklich jeden Tag sein. Ich meine, im Grunde genommen ist es so lächerlich, dass wir jetzt 2026 auf die Straße gehen müssen und uns verteidigen müssen, weil wir lieben, wenn wir lieben. Das ist auch nicht die Sache der queeren Leute, sondern im Grunde genommen ist es eine Sache von Demokraten zu sagen, ey, da geht es um Grundrechte, die in 2026 immer noch nicht sind. Also da solidarisieren wir uns, da gehen wir auf die Straße, das ist ein Selbstverständnis.
Schutz queerer Menschen ist eine Gesamtaufgabe. Viele Menschen stellen sich heute natürlich auch die Frage, wie es sein kann, dass ein Tatverdächtiger, der der islamistischen Szene zugeordnet werden kann, der polizeilich bekannt war, offenbar einen Angriff in Berlin verüben konnte. Der Berliner CSD hat heute davor gewarnt, diese Tat politisch zu instrumentalisieren. Wie erleben Sie auch die Auseinandersetzung mit dieser Frage?
Naja, das, also ganz richtig finde ich das ja, weil ich eben drum, gestern haben wir schon gezittert und gesagt, oh Gott, wer war das jetzt und wie wird das wieder instrumentalisiert oder ausgenutzt? Was mich natürlich beschäftigt war, dass gestern Abend schon davon geredet wurde, dass dieser Typ das angekündigt hat. Und wieso passiert dann nicht mehr? Also wer wusste denn davon, dass der es angekündigt hat und warum wurde das dann nicht weiter verfolgt? Wenn er bekannt ist als radikaler Islamist. Ein Islamist ist für mich letztendlich auch einfach nur ein Faschist, das muss man einfach nochmal ganz klar sagen, die ja auch teilweise zusammenarbeiten. Das sind ja die, die mit denselben Feindbildern arbeiten.
Jetzt wissen wir natürlich, dass die Gewalt gegen queere Menschen seit Jahren zunimmt. Die Robert-Bosch-Stiftung meldet eine Verzehnfachung queerfeindlicher Straftaten zwischen 2010 und 2025. Und Sie sprechen es ja auch an. Was braucht es jetzt wirklich auf struktureller Ebene, um queere Menschen zu schützen?
Es braucht einmal natürlich tatsächlich staatliche Hilfe in Form von Schutz. Also wirklich Schutz vor Ort. Es braucht staatliche Hilfe und ich meine, da wo es ansetzt, ist die Bildung. Also ich meine, man kann nicht bei der Bildung streichen irgendwie, sondern es geht um Aufklärung, es geht um Bildung und da muss man eben ganz viel investieren. Ja, was braucht es da? Also das, eine ehrliche Politik. Solange ich Angst haben muss, in der U-Bahn die Hand von meinem Freund zu halten oder auf der Straße zu küssen, solange brauche ich auch Hilfe. Solange muss die Situation von allen geändert werden.
Jetzt wird es in den nächsten Wochen auch weitere Christopher Street Days geben in großen Städten, aber auch in kleineren. Am 1. August zum Beispiel in Hamburg und Bonn, in der Woche darauf unter anderem in Nürnberg, Braunschweig oder Essen. Dann geht es weiter nach Leer, Darmstadt, Mühlhausen, Brühl, Minden, Aurich, nur um ein paar Stationen zu nennen. Wie wirkt sich diese Tat in Berlin auf Sie aus?
Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein jetzt erst recht geben. Ich meine, und gerade, also die großen Städte ist ja irgendwie auch in Berlin, wollten gestern irgendwie wieder die jungen Faschisten da irgendwie gegen demonstrieren. Da haben sie ja letztendlich keinen Arsch in der Hose, wenn es so viele Menschen sind. Und aber was gerade ist in den kleineren Städten und Dörfern, also in Naumburg ist es nächste Woche. Und da braucht es auch unsere Hilfe. Da muss man auch hinfahren. Und da muss man halt gucken, ob das jetzt diese Tat tatsächlich auch ein bisschen Rückendeckung gibt und auch eben diese faschistischen Gegendemonstrationen da auch in Schach gehalten werden oder ob die Menschen da wieder allein gelassen werden. Es braucht jetzt wirklich die Beweise, dass man es ernst meint, dass man uns schützt. So, wir brauchen uns, wir müssen uns untereinander stützen und schützen und es braucht aber auch den Schutz der Allies, wie man so sagt, der Verbündeten und der Zivilgesellschaft.
Vielen Dank für den Einblick in Ihren Tag, in Ihre Gedanken, Gloria Viaka, hier in Fazit.
Danke, ich danke Ihnen.
Liebe, das ist das diesjährige Motto der Salzburger Festspiele. Kaum zu glauben bei den ganzen Personalquerelen und Streitereien im Vorfeld über und mit dem geschiedenen Intendanten Markus Hinterhäuser. Der hatte damals aber noch die argentinisch-italienische Choreografin und Regisseurin Gabriela Carrizo, Dirigent Theodor Kurenzis und sein Utopia-Orchester eingeladen. Für die Regisseurin eine Chance, die beliebte Oper Carmen von Georges Bizet neu zu deuten.
And the fact to make Carmen.
Wir wollen herausfinden, wer ist diese Carmen, aber wir wollen das auf andere Weise tun. Wer ist diese Frau, aber nicht die Frau, deren Bild wir alle schon herkömmlich im Kopf haben.
Ja, und wie diese Carmen dann gewirkt hat bei der Neuinszenierung in Salzburg, das kann ich jetzt unsere Opernkritikerin Franziska Stürz fragen. Hallo nach Salzburg.
Guten Abend.
Bietet diese neue Inszenierung also wirklich auch eine neue Carmen?
Naja, wenn man ansetzt, dass man sagt, man nimmt ein Stück erstmal in alle Einzelteile, gibt dann noch ein bisschen Sound-Einspielungen und was Neues mit rein und legt den Fokus auf Kollektive, die Massen, die sich bewegen, was ja auch eben Peeping Tom, also die Kompanie von Gabriela Carrizo tut mit viel Tänzern und Performerinnen. Ja, dann ist es eine neue Sicht, letztendlich eine sehr düstere Sicht. Die Frage ist, ob das Stück dadurch gewonnen hat.
Ja, mit der Kompanie verbindet sie eine lange Geschichte. 2000 hat Carrizo Peeping Tom gegründet. Jetzt wurde diese Carmen angekündigt als radikal zeitgenössisch. War es das auch für Sie?
Also sie war eben radikal in vielen Elementen. Zeitgenössisch muss man erstmal definieren. Das Stück bleibt das Stück. Die Musik von Bizet bleibt die Musik von Bizet. Und man kann an der Geschichte der Carmen ja ganz, ganz viel herausarbeiten, aber es bleibt halt eigentlich trotzdem diese Geschichte. Also wir haben eine Endzeitstimmung in der Bühne im großen Festspielhaus, da ist ein Lavakrater, es ist düster, es ist apokalyptisch in einer gewissen Weise. Die Menschen, die dort hausen, leben, sind alle nicht besonders lebendig oder sprühen, sondern wirken alle irgendwie niedergeschlagen. Es ist schon mal sehr, sehr düster und da ist Carmen halt eine von vielen. Also sie sticht nicht heraus. Sie ist auch nicht das exotische, romantisch erhöhte Zigeunermädchen gar, sondern eben eine von denen. Das macht Asmik Grigorian auch ganz hervorragend. Das kann sie sehr gut spielen in so einer ganz legeren Art. Andererseits wirken auch alle darstellenden Sängerinnen und Sänger da auch so ein bisschen sediert durch Alkohol. Die trinken auch immer irgendwas aus schwarzen Dosen. Und dann gibt es eben diese Performerinnen und Performer, die zu den Arien und zur Musik dann ihre Choreografien zeigen, die teilweise sehr modern sind, irritieren. Da zuckt dann ein einzelner Performer und man weiß nicht so ganz, was es bedeutet. Dann gibt es ganz klare Konnotationen in anderen Darstellungen. Es ist ein ständiges Wechseln der Extreme. Das ist dann irgendwo irgendwo kein einheitlicher Zug mehr in diesem Stück und für mich als neue Sicht dann nicht besonders überzeugend.
Es klingt auf jeden Fall, als ob viel los war auf der Bühne und das ist ja auch die erste Carmen der Sopranistin Asmik Grigorian. Heute dann an der Seite von Tenor Jonathan Tettelman hat sie die gesungen und ja, die Regisseurin Carrizo hat im Vorfeld auch erzählt, dass diese Rollengestaltung wirklich im ganz engen Austausch mit Grigorian passiert sei. Hört man das dann auch, wie sie das singt, dass sie da auch persönlich involviert war in die Auslegung der Rolle?
Ja, durchaus. Also sie ist ja keine Mezzosopranistin. Es gibt dann natürlich auch Stellen, die ihrer Stimme nicht ganz so liegen, aber sie darf das genau so interpretieren, wie sie möchte. Das geht mit der Darstellung einher. Jonathan Tettelman ist da auch als Don José sehr stark und wir hören am besten auch mal rein, wie das geklungen hat. Also gerade diese extremen Wechsel von auf einmal sehr zart und lyrisch zurückgenommen, auch im Tempo und dann auf einmal krachend auch im Orchester, haben wir hier ein Beispiel aus der Seguidilla im zweiten Akt. Genau, also man hört, da waren Extreme auch im Orchester in der ganzen Darbietung.
Ja, damit kommen wir natürlich zum Dirigenten. Hält denn der musikalische Leiter Theodor Korenzis, dessen Einladung in Salzburg aus politischen Gründen von manchen auch kritisch gesehen wird, hält der die musikalischen Fäden zusammen zwischen Solistin, Utopia, Orchester und Chor?
Ja, also erstmal muss ich die Chöre wirklich sehr loben. Also das waren die Kollektive, die mich überzeugt haben in dieser Produktion. Bachchor Salzburg mit dem Utopia-Chor und dann noch der ganze Kinderchor. Es gibt ja große Kinderszenen. Leider werden auch gleich zu Beginn zum Beispiel von den Soldaten Kinder auf der Bühne erschossen. Also es sind sehr drastische Darstellungen in dieser Inszenierung, die einen dann immer so ein bisschen verstören. Trotzdem auch die Musik unter Korenzis geht immer so hin und wieder zurück. Also es ist ein bisschen manchmal mit angezogener Hand Bremse und dann lässt das richtig krachen. Es gibt ein paar wunderschöne Momente, wie auch das Duett mit der Michaela zwischen Don José, also Christina Mkhitaryan singt sie. Da finde ich, kam irgendwo die Carmen an sich, der Geist der Carmen heraus und dann wirkte vieles andere auch sehr konstruiert, also leider eben auch musikalisch für mich ist da zu viel gewollt worden bei dieser, sagen wir mal jetzt mäßigen Auftaktpremiere der Salzburger Festspiele.
Also für Sie eher eine vertane Chance, diese Inszenierung von Carrizo?
Also es war eine Chance, für mich hat sie nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Also ich hatte mir da mehr erhofft.
Gut, vielen Dank, Franziska Stürz. Die restlichen Vorstellungen der Salzburger Carmen in diesem Jahr sind ausverkauft. Aber am Samstag, den 8. August, da wird die Oper abends bei Arte übertragen. Da können Sie sich dann nochmal selbst davon überzeugen. Seit Mitte Juli berät das UNESCO-Welterbe-Komitee darüber, welche neuen Einträge auf der Liste der Kultur- und Naturerbestätten landen sollen. Und heute Mittag wurde bekannt, dass es die einzige Nominierung aus Deutschland geschafft hat. Die Waldsiedlung in Berlin-Zehlendorf ist in die UNESCO-Welterbe-Liste aufgenommen worden. Dabei handelt es sich nicht um einen eigenen ständigen Eintrag, sondern um die Erweiterung der schon 2008 anerkannten Welterbestätte Siedlung der Berliner Moderne. Und darüber, über diese Entscheidung, möchte ich jetzt mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau sprechen. Hallo.
Hallo.
Wir haben heute eigentlich gar nicht mit einer Entscheidung des Komitees im südkoreanischen Busan gerechnet. Der Antrag wurde jetzt überraschend vorgezogen. Weißt du etwas über die Gründe dafür?
Wir haben angefragt bei der Welterbekommission, respektive den deutschen Vertretern der Welterbekommission von der UNESCO, und die haben auch ganz klar gesagt, sie wissen nicht, warum es vorgezogen wurde. Sie sagen aber eben auch, es hat wahrscheinlich oder zumindest nach ihren Beobachtungen nichts mit dem Anschlag in Berlin zu tun, was jetzt auch nicht vollkommen überraschend ist, wenn man sich anguckt, die Zusammensetzung der Welterbekommission, unter denen der allergrößte Teil der beteiligten Länder, sagen wir mal ganz, ganz vorsichtig, nicht LGBT-freundlich ist.
Sprechen wir deswegen über die Waldsiedlung in Zehlendorf im Südwesten Berlins. Sie erweitert also die Welterbestätte Siedlung der Moderne. Dazu gehören auch die bekannte Hufeisensiedlung im Berliner Bezirk Neukölln oder die Weiße Siedlung in Reinickendorf. Welche Bedeutung hat jetzt die Waldsiedlung?
Ja, die Waldsiedlung ist sogar seit den 1980er Jahren mindestens die berühmteste von diesen ganzen Siedlungen gewesen, mit der Hufeisensiedlung zusammen. Die Hufeisensiedlung galt eben immer als der Beleg dafür, dass die Moderne auch monumental sein kann und große Formen schaffen kann. Während die Waldsiedlung oder die Siedlung Onkel Toms Hütte, wie sie viel berühmter ist vom Begriff her, die ist vor allem deswegen berühmt geworden, weil sie eben erstens mal ganz, ganz unterschiedliche Mischungen von Wohnungstypen hat. Also es gibt so Apartmentbauen in ganz, ganz langen Riegelbauten oder auch in einzelstehenden Blocken, ganz phänomenal gut gestaltete Apartments übrigens. Und dann diese Reihenhaussiedlungen, die dazwischen stehen, mit jeweils 5 Meter breiten Reihenhäusern. Und das sind phänomenal gut auskalkulierte Grundrisse, vor allem bei den Bauten des Architekten Bruno Taut, wobei es waren 3 Architekten, Bruno Taut, Hugo Hering und Otto Salvisberg, die das Ganze geplant haben. Aber gerade Taut war berühmt für seine Grundrissarbeit, zum Beispiel mit der zentralen Rolle von Balkons oder dem direkten Zugang von den Erdgeschossen in den Garten. Und die wurden eben nicht nur einfach dran geklebt, sondern da wurden die Balkons selber zu so, ja, wenn man so will, kleinen Innenhöfen für die Wohnungen, sodass die wichtigsten Räume sich um diese Balkons herumgliedern. Das andere, weswegen sie eben so berühmt wurde, ist ihre Farbigkeit. Das heißt, die Fassaden, die nach Norden gerichtet sind, sind immer in Blau- oder Grüntönen gehalten. Die Fassaden, die nach Süden gerichtet sind, sind in Rot- oder Orangetönen gehalten. Da kommt ganz viel Farbtheorie auch von Goethe mit rein. Da kommt viel Farbtheorie der Moderne mit rein. Und da kommt eben diese ganze Überlegung vor allem mit rein. Wir müssen die Bauten unterschiedlich gestalten, sodass die Leute sie auch gut erkennen können als eine Versammlung von Vielheiten.
Wie wurde diese Architektur denn zur Entstehungszeit der Siedlung von den Menschen vor Ort aufgenommen?
Oh, da gab es massive Proteste. Das eine war, dass die Villenbesitzer in der näheren Umgebung politisch konservativ eingestellt waren. Und dann kamen eben diese Genossenschafter von der strikt republikanischen GACFA, das war die Baugenossenschaft. Und das heißt, die haben erstmal die Proletarisierung Zehlendorfs gefürchtet und auch übrigens veränderte Wahlergebnisse. Wenn da neue Leute reinkommen, dann können die eventuell die konservativen Parteien in diesem Bezirk stürzen. Und dann gab es die ganz massive Reaktion von konservativen Architekten, wie zum Beispiel Paul Schmidhenner oder Heinrich Tessenow, die eben gesagt haben, das ist keine deutsche Architektur. Und die haben seit 1929 übrigens direkt neben der GAG-Versiedlung eine eigene Siedlung geplant, nämlich am Fischtal. Das war so richtig die Mustersiedlung des deutschen Hauses. Also mit Satteldach, mit rotem Ziegelsatteldach und weiß gestrichen und freistehend und mit einem Garten und auch immer nur für eine Familie. Und das wurde dann berühmt in dem sogenannten Zehlendorfer Dächerkrieg, den es in dieser Form gar nicht gegeben hat. Aber es wurde eben als Begriff ganz deutlich. Und das kann man ganz wunderbar bis heute sehen, wenn man sich nämlich eine Google-Aufnahme der Siedlung anguckt. Da sieht man die grauen Dächer der Bauten von Taut, von Salvisberg und von Hering. Und direkt daneben die roten Dächer eben der deutschen Einfamilienhaussiedlung.
Wie ist denn das heute? Ist diese Siedlung noch immer ein Modell? Ich meine, die UNESCO-Kommission stellt sie jetzt ja schon auch heraus.
Also sie ist ganz klar kein Modell mehr, was die Bewohnungsdichte angeht. Da ist sie einfach viel zu locker entwickelt. Das ist eben auch ein Vorort. Das muss man doch immer wieder im Hinterkopf haben. Aber was ganz klar ein Vorbild ist, ist einmal die Frage der sozialen Vielfältigkeit. Das heißt, da haben ganz unterschiedliche Bewohnergruppen nebeneinander gewohnt. Nicht die Arbeiter, die man sich ursprünglich mal gedacht hat, aber zumindest kleinere Angestellte neben besseren Angestellten, Ingenieure etc. Dann phänomenal ist die Sorgfalt der Grundrissarbeit. Also da wurde einfach viel, viel weniger Platz, als wir heute gewohnt sind zu bewohnen, wurde eine viel größere Vielheit der Möglichkeiten geschaffen, was man in diesem Grundriss machen kann.
Ja, was ist das für eine Stimmung, wenn man durch die Waldsiedlung läuft?
Ja, das ist die blanke Idylle. Also es ist ganz, ganz wunderbar angelegt. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind auch ausgesprochen glücklich da. Das merkt man auch überall. Auch daran, wie die Häuser gepflegt werden. Das ist eine richtige Mustersiedlung. Wie kann man leben wollen?
Ja, und jetzt also Teil der Welterbeliste, die Waldsiedlung in Zehlendorf. Was bedeutet das für die Zukunft der Siedlung, aber auch für die der Menschen, die dort eben wohnen?
Es ist erstmal schlichtweg eine Selbstverpflichtung der Bundesrepublik, dass sie sich um dieses Erbe anständig kümmert und dass sie dort eben auch die Regeln des Denkmalschutzes einhält. Es gab große Befürchtungen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, die gibt es auch heute noch, dass der Welterbetitel zu einer Mietsteigerung führen könnte. Das ist extrem unwahrscheinlich bis praktisch ausgeschlossen, weil der Welterbetitel ja keine Veränderung der Vertragsverhältnisse bedeutet. Und es gab selbstverständlich die Angst, dass jetzt der Massentourismus über die Siedlung Onkel Tom hinweg rauscht. Auch da gibt es nach den Erfahrungen, die man mit den bereits eingetragenen 6 Siedlungen hat, eigentlich keinen Anlass für.
Also gute Nachrichten. Die Waldsiedlung Zehlendorf im Südwesten Berlins ist heute in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen worden. Vielen Dank an unseren Architekturkritiker Nikolaus Bernau fürs Gespräch.
War eine Freude.
Schon vor dem Start der diesjährigen Ausgabe der Bayreuther Festspiele gab es viel Wirbel. Eigentlich hätte der Anwalt und Intellektuelle Michel Friedmann bei einer Gedenkveranstaltung sprechen sollen. Dann wurde er wegen Sicherheitsbedenken ausgeladen. Nach breiter öffentlicher Kritik wurde er wieder eingeladen, denn zur 150. Jubiläumsausgabe soll nicht nur gefeiert werden auf dem Grünen Hügel. Es geht um den Antisemitismus des Komponisten Richard Wagner und es geht auch darum, die Verbindung seiner Nachfahren im 20. Jahrhundert zum Nationalsozialismus aufzuarbeiten. Ja, gestern dann der rote Teppich in Bayreuth mit traditionell vielen bekannten Gesichtern aus Unterhaltung und Politik. Auch Kulturstaatsminister Wolfram Weimer war dort und hat in einem Interview mit dem ZDF die kritische Auseinandersetzung der Festspiele mit der eigenen Vergangenheit folgendermaßen bewertet.
Richard Wagner war nicht nur ein musikalisches Genie, er war auch ein Antisemit. Und das wirft natürlich einen Schatten auf sein Werk, auf sein Erbe und auch die Familie Wagner hat in der Nazi-Zeit sich kompromittiert. Und das muss aufgearbeitet werden. Das hat aber Bayreuth getan über die Jahrzehnte hinweg, konsequent und aufrichtig. Und dass es in diesem Jahr auch passiert, das ist gut. Deswegen freue ich mich, dass am Sonntag Michel Friedmann sprechen wird.
So, Kulturstaatsminister Weimer. Ja, und dann war es heute am Sonntagvormittag soweit. Friedmann hat die lang erwartete Rede im Festspielhaus gehalten. Und unser Bayern-Korrespondent Tobi Krone hat sie verfolgt.
Mit dem Siegfried-Idyll beginnt diese Gedenkveranstaltung im Festspielhaus. Richard Wagner widmete die symphonische Dichtung seiner zweiten Ehefrau Cosima, die nach seinem Tod das musikalische Erbe verwaltete und die genauso antisemitisch war wie ihr Mann. Heute spielt ein Kammerorchester auf der Bühne des Festspielhauses, ganz in Schwarz. Vor grau verwaschener Wand ein großer schwarzer Bildschirm, auf dem ein Wort steht, wie der Kloß im Hals dieser wallenden Musik. Antisemitismus.
Ich habe mich nie dafür ausgesprochen, dass die Musik von Wagner nicht aufgeführt werden kann. Selbst in Israel wird sie aufgeführt, sie wird überall aufgeführt,
sagt der Redner Michel Friedmann.
Man kann Wagner, denke ich, hören ohne schlechtes Gewissen, aber nur mit Wissen, damit sich ein Gewissen entwickelt und indem man dann weiß, wer und wessen Geisteskind kann trotzdem ein genialer Komponist werden.
Diese Bemerkung wird eine der wenigen Gedanken Friedmanns zu Wagners Antisemitismus bleiben in der rund einstündigen Rede. Den politischen Intellektuellen interessiert vielmehr, wie die Festspiele ihr antisemitisches Erbe nach dem Zweiten Weltkrieg verdrängt haben.
Wolfgang und Wieland Wagner schreiben den Gästen, die hier kommen und der Musik zuhören wollen, ich zitiere: Im Interesse einer reibungslosen Durchführung der Festspiele bitten wir von Gesprächen und Debatten politischer Art auf dem Festspielhügel freundlichst absehen zu wollen. Hier gilt die Kunst. Die Festspielleitung, gezeichnet Wieland Wagner, Wolfgang Wagner. Das wünschte sich nicht nur die Wagners.
Die gesamte Bundesrepublik habe jahrzehntelang die entscheidenden Fragen zur Mittäterschaft nicht dringlich genug gestellt. Vor allem seine Generation kritisierte Friedmann für dieses Versäumnis. Doch auch die Enkelgeneration habe gelernt, über Politisches zu schweigen.
Kann es sein, dass wir Demokraten und Demokratinnen müde gewesen sind in den letzten Jahrzehnten? Kann es sein, dass wir gelangweilte Demokraten sind, dass wir dekadente Demokraten sind, die gerne benommen, aber wenig gegeben haben?
Mehrmals ruft Friedmann zum Einsatz für die Demokratie auf. Jeder Einzelne könne streiten für Menschenrechte, für Vielfalt und gegen die AfD, eine Partei, die Demokratie zerstöre. Explizit ging Friedmann auf einen möglichen Sieg der Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt ein. Die Gelassenheit, mit der Millionen von Deutschen mit einer möglichen Abschaffung demokratischer Prinzipien in dem Bundesland umgingen, mache ihm Angst und Sorge.
Sachsen-Anhalt ist nicht irgendwo im Niemandsland. Sachsen-Anhalt ist Deutschland. Und was dort passiert, passiert mit uns allen.
In Bayreuth werde heute endlich mit der Aufarbeitung der Festspiele begonnen. Davon zeigte sich Friedmann überzeugt und fand lobende Worte für seine Gastgeberin Katharina Wagner. Manchem Zuhörer fehlt für diese Zuversicht ein wenig der Glaube, angesichts der langen Debatte zum Zustandekommen dieser einen Veranstaltung. Angesichts der Einladung, dann der Verschiebung mit fadenscheinigen Begründungen, dann der Wiedereinladung zur Festspieleröffnung. Frage an Friedmann nach seiner Rede: Hat er den Unmut über das Hin und Her schon verdaut?
Ich würde es anders formulieren. Aus diesem destruktiven Moment haben Katharina Wagner und die Mitarbeiter von ihr, die hier auf dem Hügel wollten, dass es geschieht, dann doch etwas außerordentlich Konstruktives gemacht.
Es gehe um das Ergebnis, dass er am Ende reden konnte.
Es ist für mich auch beglückend, dass Richard Wagner das ertragen muss. Dass ein Jude hier spricht in seinem Festspielhaus. Und es macht mich auch glücklich, dass die verstrickte Familie, die dem Nationalsozialismus so gerne begleitete, feststellen muss, das letzte Wort, jedenfalls heute, ist ein menschliches, ein anderes. Und das verdanke ich auch Katharina Wagner.
Sagt Michel Friedmann, der aus der Gedenkveranstaltung eine kämpferische Denkstunde für die Demokratie gemacht hat.
Tobi Krone hat Michel Friedmanns Rede in Bayreuth verfolgt. Bei all den politischen Themen rund um die Jubiläumsausgabe der Festspiele kann man manchmal ja fast vergessen, dass es dort ja auch noch Opern gibt. Heute zum Beispiel eine besondere Neuinszenierung. Das Wagner-Frühwerk Rienzi wurde tatsächlich zum allerersten Mal überhaupt im Festspielhaus aufgeführt und übrigens auch zum letzten Mal. Unser Kritiker Jörn Florian Fuchs war dabei. Guten Abend nach Bayreuth.
Guten Abend, hallo.
Noch eine Frage zu Friedmann. Klang diese Rede heute auf dem grünen Hügel noch nach in den Pausengesprächen?
Ach, ich habe den Eindruck gehabt, eher begrenzt. Da war viel Diskussionsstoff über diese eben in Bayreuth nie gespielte Oper. Man hat gesehen im Festspielpark unterhalb, wo ja auch so ein kleines Kinderfestspielhaus für das Jubiläum errichtet wurde, da gibt's diese Ausstellung eben Verstummte Stimmen und da gibt's noch ein paar Kränze, die man sieht, die heute Morgen dort niedergelegt wurden. Und die Leute flanierten da schon vorbei und schauten da, aha, was ist denn das? Aber es war jetzt nicht irgendwie, dass das von heute Vormittag so als großes Thema in den Mittagspausen besprochen wurde. Auch nicht der Festakt von gestern Abend mit den Grußworten von Merz oder Söder. Es galt doch eher der Kunst, weil da gab es viel zu besprechen und viel nachzudenken, weil die meisten Besucherinnen und Besucher, glaube ich, wirklich das Stück ja auch nicht kannten und vor allen Dingen natürlich nicht im Festspielhaus.
Ja, dann lassen Sie uns jetzt auch über die Kunst und über die Musik sprechen. Rienzi, warum hat man diese Oper jetzt 2026 auf den grünen Hügel gebracht?
Naja, die eigentliche Idee war, zu diesem Festspieljubiläum alle Opern des Kanons zu spielen, die dort aufgeführt werden, plus Rienzi und noch ein üppiges Zusatzprogramm. Und dann gab es finanzielle Schwierigkeiten, weswegen also von den großen kanonischen Werken, die immer aufgeführt werden, dort nicht alle präsentiert werden. Und das Off-Programm ist auch ein bisschen geschrumpft. Aber Rienzi hat man halt dagelassen, dass man das mal machen will. Und es ist, eine Sache kann man vorwegnehmen, akustisch auf jeden Fall geglückt im Festspiel. Haus, das ist ja sehr heikel auch. Die Grundidee von Wagner war ja zu sagen, also ich will nur die Werke dort haben, hinter denen ich stehe, ab einer gewissen kompositorischen Entwicklung und die eben auch akustisch ins Haus passen. Und diese drei Frühwerke, die Feen, das Liebesverbot und Rienzi, die haben auch nicht den wirklichen Stil, den man von Wagner kennt. Wenn ich Ihnen da oder auch einfach Hörerinnen und Hörern, die Wagner relativ gut kennen, eine Viertelstunde vorspielen würde man nicht unbedingt sagen, das ist Wagner. Man würde sagen, oh komisch, irgendwas Französisches, bisschen Italienisches, abrupte Brüche. Was übrigens auch ganz witzig ist, weil die Opern, Wagner ist ja nun bekannt dafür, dass die Stücke durchkomponiert sind, dass sie also eigentlich keine Nummern haben, wonach man applaudieren kann. Das ist hier total anders. Hier gibt es immer wieder Nummern, die enden und es gibt trotzdem keinen Applaus. Man will aber fast applaudieren, wie in einer in Anführungszeichen normalen Oper, die nicht diese unendliche Melodie hat. Und das ist schon in gewisser Weise ein Fremdkörper. Und auch noch, dass wir keine Übertitel haben. Die gibt es nie in Bayreuth, weil die Leute eigentlich es wird davon ausgegangen, dass die Leute einfach im Zuschauerraum auch textsicher sind. Das ist bei Rienzi natürlich ein bisschen tricky, weil das kennt eben kaum jemand und man versteht auch nicht alles. Also auch ich musste mich ein bisschen durchkämpfen heute durch die Handlung.
Jetzt steht diese Oper ja aber nicht im luftleeren Raum. Sie hat eine Geschichte, die mit dem 20. Jahrhundert verbunden ist, denn Adolf Hitler hat sie als Jugendlicher das erste Mal in Linz gehört und er soll dieses Erlebnis als eine Art Erweckungserlebnis beschrieben haben. Und die Ouvertüre, die Rienzi-Ouvertüre, wurde auch immer am Vorabend der Reichsparteitage der NSDAP gespielt. Schwingt einem sowas dann irgendwie auch im Kopf mit?
Ja, natürlich, klar, diese Rezeptionsgeschichte des Werks. Und ich finde ja immer, also ich bin da, hab da eine relativ klare Position. Wenn man solche Werke nicht aufführt, dann haben Leute aus einer gewissen düsteren Zeit im Grunde genommen gewonnen. Das ist ja klar, weil es wurde missbraucht, es wurde eingesetzt. Und wenn wir das nicht mehr spielen, bedeutet, klar, das ist kontaminiert. Und die Frage ist einfach, wie spielt man's, wie führt man's auf? Und da kommen wir natürlich zur Inszenierung. Und da muss ich sagen, fand ich doch sehr überzeugend, was das Duo Alexandra Smeredi und Magdolna Paditka da gemacht haben, vom Publikum auch überwiegend sehr enthusiastisch aufgenommen. Die zeigen diesen Aufstieg des Volkstribunen Rienzi, mit dem sich vermutlich dann irgendwie auch Hitler mal identifiziert hat, zeigen den als eine sehr gegenwärtige Figur. Man muss ja sagen, im Grunde geht es darum, dass zwei adlige Geschlechter, zwei adlige Gruppen gegeneinander kämpfen. Und wir sind im 13. Jahrhundert eigentlich und Rienzi ist der Schreiber des Papstes und er sagt, ich möchte, dass das einmal ein Ende hat. Und im Grunde will er sowas wie eine Demokratie fast schon einführen. Er wird aber selber zunehmend zu einem Machtkämpfer in eigener Sache, zu einem Narzissten und am Ende stirbt er auch. Es brennt alles nieder. Hier ersticht man sich. Das ist ein bisschen anders als im Original. Und das holt dieses Regie-Duo, finde ich, sehr klug in die Gegenwart. Wir haben einen Staat. Wir sehen viele Hochrechnungen auf Monitoren, also es gibt irgendwie Wahlen und das eine System wird vom anderen abgelöst und das ist einerseits eine klare politische, vielleicht auch etwas geradlinige Deutung und es wird aber verknüpft mit der Geschichte ein bisschen auch von Bayreuth, von berühmten Inszenierungen. Wir haben in dem Stück zum Beispiel eine Pantomime und ein Ballett und da gibt es so eine Revue von berühmten Inszenierungen, die in Bayreuth liefen. Die werden ganz süß so als Theater auf dem Theater dargestellt, da gibt es viel zu schmunzeln. Das ist vielleicht, wenn man auf die historische Geschichte schaut und auf den Kontext zum Dritten Reich, nicht ganz erfüllt, dass man dazu ein Statement hat. Aber mit dem Stück ist, finde ich, auf eine kluge und sehr nachvollziehbare Weise regiemäßig umgegangen.
Und es war sicherlich eindrücklich, diese Oper in diesem klanglichen, ja auch sehr besonderen Raum zu hören. Nathalie Stutzmann hat dirigiert, die ja auch Erfahrung als Sängerin hat. Das ist bestimmt sicherlich auch ein Vorteil an so einem langen Tag. Der Tenor Andreas Schager ist dieses Jahr in Bayreuth mit gleich zwei Rollen dabei. Heute, das war sicherlich eine ziemlich herausfordernde Titelpartie. Wie hat er diese Aufgabe gemeistert?
Lassen Sie uns mal in das berühmte Gebet vielleicht zunächst hineinhören und dann sage ich sofort was dazu.
Die Macht, die mir ein Wunder war, das Herz noch nicht zu.
Er macht es sehr schön, an der Stelle sehr lyrisch. Auf der anderen Seite ist es leider jemand, Andreas Schager, der sehr laut ist und er gerät immer wieder extrem ins Brüllen. Das tut der Partie nicht wirklich gut und das steigert sich über diese fünf Akte auch fast bis zum Ohrenbetäubenden. Da finde ich immer nach wie vor das Motto, Lautstärke ist kein Konzept und das ist mir zu viel Lautstärke bei ihm. Ansonsten toll besetzt Irene, das ist seine Schwester Gabriela Scherer. Da wird übrigens auch noch so eine kleine Inzestgeschichte erzählt zwischen ihm und seiner Schwester. Das erfindet dieses Regie-Duo noch hinzu. Toll auch Adriano, Hosenrolle von Jennifer Holloway, um das nur zu nennen. Toll auch die Herren, die da besetzt sind, der Chor und Nathalie Stutzmann. Sie hat ungebrochenen Jubel bekommen. Sie dirigiert das sehr, sehr kraftvoll mit vielen Farben, hat auch die unterschiedlichen eben italienischen, französischen Einflüsse der Partitur schön herausgearbeitet und die Fassung in Bayreuth, die erstellt wurde, die ist ungefähr so 10 Minuten unter dem kompletten Material. Die ist neu erstellt worden hier und das fand ich auch überzeugend. Es ist ein festspielwürdiger Auftakt, ein festspielwürdiger Abend, den man allerdings jetzt nicht 5 Jahre am Stück spielen müsste und das wird ja auch nicht getan. Es läuft nur diese Saison und das ist auch richtig so.
Ja, zweites Mal wird es wirklich nicht geben?
Nein, also es gibt jetzt nur ein paar Aufführungen in dieser Saison eben noch und diese Produktion, man sagt, dass Produktionen in Bayreuth jetzt weiterverkauft werden sollen. Das ist so eine Idee der Festspielleitung. Ob das gelingt, dass jemand übernimmt, weiß ich nicht, aber das kann sich alles sehen und hören lassen heute. Also das ist echt ein Problemstück, nicht nur von der historischen Belastung, auch von der Art und Weise, sowas zu inszenieren. Und ich finde, das ist schon ziemlich gut gelungen.
Oh, vielen Dank, Jörn Florian Fuchs nach Bayreuth, live von der heutigen Rienzi-Premiere. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Und die zwei großen Themen dieser heutigen Fazitsendung. Der Anschlag beim gestrigen CSD in Berlin und Bayreuth, die finden sich auch in den Feuilletons von morgen. Charlotte Weinreich ist das mit der Kulturpresseschau.
Nach dem Anschlag auf den Berliner CSD steht Berlin und die ganze queere Community noch unter Schock. Innerhalb kurzer Zeit wurde eine große, friedliche, bunte Party zum Schauplatz des Terrors. In der Taz beschreibt Stefan Hunglinger diese Verwandlung von einem Sommernachtstraum in ein Sommernachtstrauma. Der Autor selbst war zum Zeitpunkt des Angriffs im Berliner Tiergarten. Da schleichen im Mondlicht mehr oder weniger nackte und glitzernde durchs Unterholz, beschreibt er die Szenerie im Tiergarten. Und weiter: Trauerweiden hängen in dunkle Tümpel, leibhaftige Kaninchen hüpfen über die Wiesen, Musik dröhnt vom Brandenburger Tor her und bricht sich an 1000 Bäumen. Umso krasser der Kontrast, als die Musik verstummt und ein Freund und ich um kurz nach 22 Uhr aus dem Wald auf die Straße des 17. Juni treten. Abbruch steht auf den warngelben Videowänden. Eindrücklich können wir in der Taz nachverfolgen, wie nach und nach immer schrecklichere Informationen zu den Teilnehmenden durchsickern. Inzwischen 29 verletzte Personen, eine Frau tot, vermutlich islamistischer Hintergrund. Beängstigend findet der Autor dabei auch Folgendes: Wie gut wir alle mittlerweile funktionieren bei brutalen Attentaten und dass die Angst davor, was die Rechten draus machen, eigentlich das Schlimmste ist. Stefan Hunglinger in der Taz. Genau diese Ängste hat auch der jüdische Publizist Michel Friedmann in seiner Rede zum 150. Jubiläum der Bayreuther Festspiele aufgegriffen. Nach dem Wirbel um seine Ein-, Aus- und dann Wiedereinladung wurde Friedmanns Auftritt mit Spannung erwartet und die Feuilletons zeigen sich bewegt. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erinnert Jan Brachmann noch einmal daran, warum es so wichtig ist, die Wagner-Festspiele mit kritischer Aufarbeitung zu begleiten. Der nachrichtliche Wert der Mitteilung, dass Richard Wagner Antisemit war und seine Nachfahren sich dem nationalsozialistischen Regime angedient hatten, geht inzwischen gegen Null. Doch gerade deshalb findet er, dass auch die Einrichtung eines Dokumentationszentrums zur NS-Geschichte Bayreuths geboten wäre. Brachmann hält fest: Die Bayreuther Festspiele waren ein Knotenpunkt von nationalsozialistischer Kulturpolitik und Organisation des Massenmordes an den europäischen Juden. Über Friedmanns Auftritt lesen wir in der Welt: Friedmann spricht in eindringlichen, deutlichen und immer wieder sehr persönlich überzeugenden Worten und redet den Deutschen ins Gewissen, ihre Demokratie zu verteidigen. Er nennt keinen Gegner, er spricht aber die nahenden Wahlen an. Der Antisemitismus war, so Friedmann, keine deutsche Erfindung und auch keine Wagners. Auschwitz schon. Wir können die Welt nicht gestalten, wenn wir die Vergangenheit nicht kennen. Ich bin auf einem Friedhof geboren. Meine Eltern waren die Friedhofswärter, ich ihr jüngster Lehrling. Friedmann ist scharf, aber nie polemisch. Er prangert in seiner Rede über das schwarze Loch der Deutschen nicht die Vergangenheit an, sondern das Jetzt. In der Frankfurter Rundschau heißt es über Friedmanns Auftritt: Der Applaus war gewaltig und irgendwie selbstverständlich, aber es war auch bewegend, eine Bayreuther Festspielgemeinde als Mauer gegen rechts zu erleben. In der Süddeutschen Zeitung können Sie übrigens die ganze Rede im Wortlaut nachlesen. Was muss eigentlich noch passieren, dass wir unsere Demokratie persönlich verteidigen? Fragt Friedmann darin auch. Und sind wir noch sicher, dass dieses Land in 5 Jahren noch demokratisch und frei ist? Seinen Appell an uns alle müssen wir ernst nehmen. Viel zu lange waren wir Schlaraffenland-Demokraten, müde Demokraten. Millionen Menschen, die sich für die Demokratie einsetzten, brauchen Nachschub. Sie brauchen uns.
Das war die Kulturpresseschau mit Charlotte Weinreich. Ich bin Charlotte Ölschlegel. Das war's für heute in Fazit mit der Kultur vom Tage.